Ja, verehrte liebe Anwesende, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Vor allen Dingen deshalb, weil ich der Meinung bin, als Anthroposoph sollte man sich in regelmäßigen Abständen ein anthroposophisches Pickerl besorgen. Also so eine Prüfung, ob der Wagen noch richtig läuft, ja, ob alle Bremsen stimmen und so weiter. Und dieses Pickerl bitte ich Sie mir auszustellen, ich hoffe, ich überstehe die Prüfung, über Themen, die jeder engagierte Anthroposoph irgendwie mal berührt hat und wo er irgendwie eine Sicht zu haben soll. Also Imagination, Inspiration, Intuition. Und ich habe aber noch einen zweiten Grund, warum ich Ihnen dankbar bin. Ich muss nämlich in einer Woche in Stuttgart in einem Seminar über Inspiration und Intuition einen Beitrag geben. Und das ist jetzt ein bisschen auch Probelauf. Also Sie kriegen jetzt die volle Lösung, die kriegen nachher nur einen Auszug davon, was sich auf die Fragen bezieht. Ja, Andrea Hitsch fragte mich gerade vor der Tür, als sie hörte, dass ich zum ersten Mal in diesem Raum bin, und wie findest du den? Und dann konnte ich ihr nicht mehr antworten, ich habe ihr versprochen, ich sage es jetzt. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Geistatmosphäre, die hier herrscht. Der Raum wirkt auf mich geistig wie eine Art Auge, das verschiedene Wesen verwenden können. Und soweit ich das jetzt habe ich in der Kürze nachspüren können, gibt es da Wesen, die eigentlich immer wohlwollend hier auf die Arbeit blicken und ich glaube auch eine segnende Gebärde haben. Und je nach der Arbeit gibt es auch Wesen, die strenger schauen, die also nicht alles, die nicht alles interessiert, was passiert. Also ich hoffe, dass wir heute Abend uns in eine Verfassung bringen, dass auch die geistige Welt mit Interesse auf uns schauen mag. Rudolf Steiner wurde mal von Herbert Hahn gefragt: Herr Doktor, wie muss man sich einen Engel vorstellen? Rudolf Steiner hat geantwortet: Ja, stellen Sie es Ihnen sich irgendwie vor. Und dann war Herbert Hahn geistesgegenwärtig genug, sich mit der Antwort nicht abzufinden, weil das ist ja, die Antwort könnte ja aus dem Zen stammen. Ja? Und die Zen-Schüler, die fragen ja dann nicht nach, sondern meditieren dann. Aber Herbert Hahn fragt zurück und sagt: Aber Herr Doktor, man kann sich einen Engel doch nicht irgendwie vorstellen. Und dann antwortet Rudolf Steiner: Aber lieber Herr Dr. Hahn, ja, glauben Sie denn nicht, dass der Engel nicht dafür sorgen wird, dass das richtig wird? Und ich glaube, aus dieser Anekdote darf man verschiedene Konsequenzen ziehen. Die eine: anfangen, egal wie falsch, Hauptsache anfangen. Und die zweite: erfahrend bleiben, sich korrigieren lassen. Man merkt ja dann schon, wenn man sich einen Engel vorstellt, so zu Anfang, naja, das ist jetzt meine Vorstellung. Aber wenn man das ein bisschen pflegt, entdeckt man auch, die ist eben noch nicht ganz gut. Und dieses Erlebnis, das ist noch nicht ganz gut, das ist spannend, dass das überhaupt möglich ist. Und wenn man das weiter verfolgt, dann kann man merken, unter Umständen, wenn man das dafür sozusagen sich gut einstellt, dass der Engel die Gelegenheit auch nutzt, wirklich nutzt, um einen dahin zu führen, wenn man dieses Anliegen wirklich hat. Also wenn das so ein bisschen aus Voyeurismus, aus Neugier geschieht, ich würde doch auch gerne mal wissen, wie ein Engel aussieht, da wird vermutlich nicht viel dabei herauskommen. Aber wenn das eine biografische Frage wird: Ich möchte mit meinem Engel eine intensive Beziehung haben, ich möchte eigentlich mit ihm zusammenarbeiten, dann kann man tatsächlich merken, dass so etwas entsteht. Also, dass die Alltagsereignisse zum Beispiel plötzlich sinnvoll werden, sinnvoller werden, als sie schon waren. Ich komme da bei der Besprechung der Inspiration nochmal drauf. Ja, Schulung. Wer anfängt an sich zu arbeiten, der entdeckt vermutlich, dass er mit sich nicht zufrieden ist, in dem Sinne, dass er findet, es müsste eigentlich mehr dabei herauskommen. Und es gibt, glaube ich, ein anthroposophisches Vorurteil, das darin besteht, dass man denkt, die anderen machen bestimmt viel mehr als ich. Und dann wird oft gedacht, also jetzt mache ich so viele Übungen, aber ich werde ja gar nicht anders. Und das möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen befragen, ob das so völlig stimmt. Weil eine der ersten Erfahrungen, die man macht, ist, dass man schlechter wird. Dass man nicht mehr der ist, der man eigentlich sein möchte, sondern es ist wie wenn eine Decke von dem eigenen Unrat weggezogen wird, immer gerade so weit, dass man ihn noch beherrschen kann, und man mit diesem eigenen Unrat konfrontiert wird. Also der Schulungsweg, die Schulung ist eigentlich schon wirksam, aber in völlig unerwarteter Weise. Und wehe, wenn man jetzt sich darüber hinwegtäuschen möchte. Also wenn man jetzt so tut, als ob das nicht so wäre, dann entsteht das, was man, oder was Sie vielleicht auch, also wir gerne den typischen Anthroposophen nennen. Ja? Der hat auf alle Fragen eine Antwort, ja, weiß es oft alles besser und ist sowieso schon eigentlich ein halber Engel. Also diese sozusagen Selbstüberhöhung aus Schwäche, die entsteht, wenn man sich nicht eingestehen mag, dass man auch ein Behälter von Unrat ist. Nicht nur, aber auch. Auch ein Behälter von Unrat ist. Und dass dieser Unrat eigentlich eine, ja, ich möchte mal etwas scharf provozierend sagen, ein Geschenk ist. Es gab in den 99er Jahren Goethe-Arnum-Konferenzen und da war eine in Antwerpen. Und da hat der Karl Friedrich von Weizsäcker in einer Aussprache mit Heinz Zimmermann gesagt, wir sollten eigentlich eine Kultur der Fehlerfreudigkeit haben. Und dann verdeutlicht er, ich sage nicht Fehlertoleranz, ich sage Fehlerfreudigkeit, weil Fehler sind das Beste, was wir haben. Denn da wissen wir, das ist verkehrt, so geht es nicht weiter, wir müssen anders werden. Also ich habe später eine Auseinandersetzung gehabt mit einem reformierten Pfarrer aus Dresden, dessen Name mir prompt nicht einfällt gerade, da ging es dann schließlich um Vergebung. Das war eine Auseinandersetzung in der Wochenblatt Goethe-Arnum. Und dem habe ich dann scharf geschrieben, wer mir meine Sünden folgenlos vergibt, hindert mich an meiner Entwicklung. Also damit will ich ausdrücken, die Hindernisse, die Widerstände, die Fehler, die wir machen, die sind die eigentlichen Provokatoren, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn man jetzt anfängt, an sich zu arbeiten, anfängt beispielsweise die Nebenübung zu machen, ich komme da noch auf einzelne, dann kann man entdecken, dass die Tagesereignisse darauf Rücksicht nehmen. Also nehmen wir an, man sagt also diese Unbefangenheit, ich möchte jetzt wirklich richtig unbefangen sein. Übung, die ja schwer alleine zu üben ist, ja, weil wie stelle ich denn sicher, dass ich jetzt gerade unbefangen bin? Gut, wenn man sich schämt, dann ist die Chance groß, dass man ziemlich unbefangen ist. Aber sonst ist das nicht so einfach zu beurteilen. Aber es treten unter Umständen Ereignisse auf, wo man sich im Urteil völlig versieht. Ja, wo man etwas beurteilt und hinterher feststellen muss, völlig projiziert, völlig aus den eigenen Vorstellungen geurteilt. Und wenn man dann lernt, das als Hinweis zu sehen, aha, okay, also Unbefangenheit hat angefangen, aber nicht so, dann kann man merken, wie das Leben einen auch im Alltag führen kann. Ja, wann treten denn übersinnliche Erfahrungen auf? Da gibt es offenbar zwei verschiedene, wie soll ich das nennen, Menschenarten. Also Sie kennen wahrscheinlich alle Capesius und Strada im Mysteriendrama. Da gibt es eine Szene, da sagt der Capesius zum Strada, und der Balde steht dabei und nickt beifällig, sagt er, die Seele, der Seele Innenwesen ganz, nur friedsam ruhig sein, der Seele Innenwesen ganz Erwartung, das ist die wahre Mystenstimmung. Und Strada antwortet darauf, mein Bruder, Capesius, ich habe euch noch nie so wenig verstanden wie jetzt. Denn bei mir kommt die Geisterfahrung, wenn ich mich Tatgedanken widme. Also Sie sehen, zwei ganz verschiedene Typen treffen da aufeinander. Der eine, der Mystiker, der Innesein pflegt, dem die Erfahrung, das kommt ja im Mysterien-Drama dann auch vor, die Geisterfahrung in der Meditation, in dem sich Zurückziehen von der Welt zuteil wird. Und ganz anders dem Strada, der im Handeln merkt, oh, jetzt, und dabei wach bleiben kann, also nicht völlig auf das Handeln konzentriert ist, sondern im Handeln noch spürt, ah, jetzt vielleicht muss ich eher so und so weiter. Also die Geisterfahrung, wenn man sich Tatgedanken hingibt, die kann durchaus sehr überraschend sein. Ich möchte dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung schildern. Ich habe in meinem Betrieb, also ich arbeite in Arlesheim in der Krebsforschung, heute heißt die Firma Iskador, früher hieß sie anders, an einer Mischmaschine, die von Rudolf Steiner empfohlen und angegeben worden ist. Und ich hatte für diese Mischmaschine einen Vorschlag, wie man die technisch besser bauen kann, weil da ist eine Scheibe drin, die mit extrem hoher Geschwindigkeit dreht. Also der Rand der Scheibe, der hat anderthalbfache Schallgeschwindigkeit. Und diese Scheibe ist immer gefährdet, dass sie auseinanderreißt, deswegen ist die aus Titan. Da hatte ich die Idee, man kann die mit heutigen modernen Kunststoff einfacher und leichter bauen. Und habe dann mit der Universität in Zürich, mit der ETH in Zürich, ein Projekt gestartet, wo wir eine solche Scheibe entwickelt haben. Das war ein Prozess, der viele, viele Hindernisse hatte. Und diese Scheibe, die ist dann bei ABB in Baden, einer großen Technikfirma, in einer Schleudergrube explodiert. Also die musste getestet werden, die musste schneller drehen, als sie bei uns in Betrieb gedreht hätte. Und dabei ist die auseinandergegangen, hat die gesamte Schleudergrube völlig kaputt gemacht. Und es war richtig wie Hexenküche. Das war dann so, die brannte dann in der Schleudergrube und dann kam einer mit dem Feuerlöscher, hat das so gelöscht. Ja, dann waberte noch so der Kohlendioxid über den Rand und dann hörte das wieder auf und dann knisterte das so. Mittlerweile waren in der großen Halle, das war so Fußballfeld, große Halle, die Sachverständigen gekommen, die sich darüber beugten und plötzlich machte es Wumm und dann kam ein Meter großer Ringwirbel Feuer aus dem Ding raus und jetzt dachte ich, jetzt der Teufel draußen. Also ich war einigermaßen erschüttert, weil das war immerhin doch ein 10-Jahres-Projekt und es war klar, damit ist es fertig. Dann habe ich also die Trümmer ins Auto geladen und bin wieder Richtung Basel gefahren und fahre dann in Baden auf eine Ampel zu und habe plötzlich ein Bild, nur kurz, von dem ich würde das jetzt nennen, Herrn der Technik, ja, etwas stark könnte man sagen, Ariman, so eindrucksvoll, dass ich völlig erschrocken war. Ich war also eigentlich total müde, ja, die Spannung ließ jetzt nach. Und ich fuhr auf die Ampel zu und sagte nur jetzt nicht. Heute nehme ich mir das entsetzlich übel, weil es wäre viel besser gewesen zu sagen, so, das Bild, das will ich jetzt halten. Es war extrem eindrucksvoll. Seitdem habe ich mir völlig abgewöhnt, so lockere Sprüche über Ariman und seine Helfer zu machen. Es ist eine gewaltige Wesenheit, die da wirksam ist. Ich erzähle das, weil die Erfahrung kam für mich falschen Moment. Ja? Und die Gefahr, dass man sagt, das ist der falsche Moment, das ist Schwäche. Also das sollte nie passieren. Ich hoffe, das passiert mir auch nie wieder. Ja, sondern carpe diem, also ergreife den Moment, bleibe anwesend, bleibe wach und sage nicht, oh bitte nicht. Ja, sondern erfahren bleiben. Ich will das nachher noch schildern, wie man das bewusstseinsmäßig herstellen kann. Jetzt würde ich gerne einen kleinen Ausflug machen In der Geheimwissenschaft schildert Rudolf Steiner ja nicht 4 Erkenntnisstufen, sondern 7. Ich vermute, Sie kennen die Stelle. Da ist also gewöhnliche Erkenntnis, dann kommt Imagination, Inspiration, Intuition und dann kommen noch 3. Dann kommt Erkennen des Verhältnisses von Mikrokosmos und Makrokosmos, dann Einleben in den Makrokosmos und das 7., das nennt er an der Stelle Zusammenfassung der 7 Stufen. Es gibt einen Vortrag, wo er das genauer schildert, da sagt er Gottseligkeit. Also es sind eigentlich 7 Stufen. Ich werde hauptsächlich über die ersten 4 sprechen, aber nachher im Ausblick auch noch über die 6. Stufe. Also kommen wir jetzt näher zur Imagination und da würde ich gerne ein bisschen Anlauf nehmen für die Geschichte, die da dazu gehört. Ich bin vor, ja, weiß nicht, 30 Jahren, 20 Jahren mit dem Fahrrad von Passau nach Wien gefahren, im Tandem, und dabei auch in Melk vorbeigekommen. Es war ein heißer Sommertag und da oben in Melk sah ich dann, wie ein Gärtner sich abmühte, den Rasenmäher anzukriegen. Und dann kam einer von den Mönchen vorbei, stand einen Moment dabei, ich stand nicht weit weg, und dann sagt er, lass mich mal. Und dann hat er einmal gezogen und das Ding lief. Dachte ich, so will ich Anthroposoph sein. Ja? So wie der Mönch ist. Und eine zweite Geschichte, die habe ich mir, sage ich ganz ehrlich, vorgenommen, bevor ich wusste, dass Christian Hitsch hier unter uns ist, war nämlich eine Situation Goethe Arnum, Hochschultagung. Und dann hatte ein Lausbube von den Bühnenhelfern einen Wecker gestellt, sodass der anfängt zu piepen, und den unter das Rednerpult geschoben und auf mitten in der Klassenstunde gestellt. Und Jochen Bockemühl hatte die Klassenstunde zu halten und dann ging das Ding los. Der machte eine erste Einheit, piep, 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 ja, und Bockemühl merkt das und bindet das ein, ja, also es können auch Widersachermächte und so weiter, hat er dann gesprochen. Und da war eine Weile Ruhe, aber die Wecker, die gehen ja nach einer Minute wieder los, wenn man sie nicht abstellt. Ne? Und dann ging das Ding wieder los. Alle gingen irgendwie in Schreckstarre. Und dann stand Christian Hitsch auf, ging nach vorne, griff einmal unter das Podium, er saß in der ersten Reihe, holte den Wecker raus, nahm ihm die Batterie raus, warf das Ding wieder rein, setzte sich wieder hin, es herrschte Ruhe und alle dachten, oh, das war gut. Und da dachte ich auch, so Anthroposoph sein. Ja? Also auch noch wissen, wie man in so einer Situation sinnvoll handelt. So, das war jetzt alles Vorspann, weil es geht jetzt um einen anderen Wecker. Der hat zwar im gleichen Saal, aber bei einer ganz anderen Veranstaltung gepiept. Das war nämlich im Mysteriendrama. Es war vor Beginn einer Szene, der Vorhang war schon zu, war noch zu und es war schon dunkel. Ich saß so im mittleren Bereich vom großen Saal und dann ging so schräg links von mir auch so ein Wecker los. Ja? Piep, 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 piep. Und dann irgendwie ein Rascheln und dann war Ruhe. Und alle saßen da und dachten, unmöglich, ja, kann man nur vorher abstellen. Und dann ging der Vorhang langsam auf und dann kam das Piep, piep, piep nochmal. Und wieder diese komische Stimmung, muss das jetzt sein? Und dann merkte ich, kam in mir so eine Frage hoch, warum hört mich hier keiner? Und ich saß so da, ich hatte so den Arm auf der Lehne und dachte, oh, ich stelle mir jetzt vor, da sitzt einer und mit dem unterhalte ich mich jetzt. Und dann saß da sozusagen auch einer und gesagt, du weißt, wir wollen gerade lernen, wie wir mit euch Wesen irgendwie bekannt werden. Völlig daneben, wenn du jetzt hier störst und fragst, warum hörte mich hier keiner. Und dann ging noch kurz weiter das Gespräch und schwupp, war fertig. So ist die imaginative Schilderung der Situation. Ich nehme die gleiche Situation jetzt nochmal und gucke sie sozusagen bewusstseinsanalytisch an. Also, ich hatte einen Eindruck, da ist mehr als nur dieses Piep-Piep. Das Piep-Piep meint was. Und um dem, was das meint, näher zu kommen, habe ich jetzt auf meinem Arm da ein Männlein Platz nehmen lassen. Da war natürlich nichts zu sehen. Ja? Aber ich wusste, das ist ein kleines Männlein. Wobei die Größe des Männleins, das war mir in dem Moment aber noch nicht klar, die stammte von mir, weil ich fand die Situation nicht bedeutend. Und entsprechend saß da kein Riese, ja, sondern eben kleines Männlein, das da irgendwie Störungen machte. Und wenn ich mich jetzt frage, was war davon jetzt eingebildet und was war real, ja, dann war natürlich das Männlein eingebildet. Aber real war die ganze Geschichte. Also da ist was, was Aufmerksamkeit will. Also ich hätte mir auch vorstellen können, da wedelt einer mit dem Fähnchen. Die Realisation war nicht maßgebend dafür. Das war sozusagen das Bild aus meiner Küche. Ja, ich hatte gerade das parat und deswegen habe ich das so gemacht. Aber die Tatsache, dass da eine Aufmerksamkeit gefordert wurde, die den Wecker zum Anlass nahm. Ich behaupte nicht mal, dass der den losgehen lassen hat. Ich sage nur, er nutzte die Gelegenheit, um sich mir bewusst zu machen. Und viel später habe ich auch gemerkt, auch die Frage, die ich da formuliert habe, warum hört mich hier keiner, war nicht ganz genau. Also die spätere Pechsträhne an der Scheibe, von der ich gerade da erzählt habe, die zeigte, ich habe in meinem Leben dieses Wesen, das sich da bemerkbar gemacht hat, nicht genügend in meine Arbeit mit einbezogen. Und das hat mir so viele Beine gestellt, wie ich mir nicht vorstellen konnte, dass es haben könnte. Also was da an Pannen alles passiert ist, bis ich dahinter gekommen bin, dass die Frage ist, warum hörst du mich nicht? Warum nimmst du mich nicht in dein Bewusstsein? Warum nimmst du mich nicht mit in deine Arbeit? Warum willst du das immer alles alleine machen? Ja, warum öffnest du dich nicht für deine geistige Umgebung? Dass die Frage so gestellt war, war mir da nicht klar. Und deswegen war das auch nur ein Zwerglein. Und deswegen war das auch nur eine Frage, die da überhaupt nicht hinpasste an der Stelle. Also ich schilder das ein bisschen, um deutlich zu machen, das sind diese Eindrücke, diese Erfahrungen sind auch Wege, die sich beim ersten Begegnen aufgrund meiner Scheuklappen verhüllen können. Also meine erste Interpretation war nicht völlig falsch, aber ziemlich. Ja, ich habe den Kern der Aktion, da habe ich noch, weiß nicht, 10 oder 15 Jahre gebraucht, bis mir das dämmerte, das war nicht eine allgemeine Anfrage an das Publikum, warum hört mich hier keiner, sondern das ging direkt mich an. Warum hörst du mich nicht? Also ich habe jetzt an einem Beispiel versucht zu schildern, wie man mit einer Imagination umgehen kann und versucht deutlich zu machen, jedenfalls in der Startphase ist ein Teil der Imagination selbst gemacht. Ja, die Bilder stammen aus meiner Küche oder meiner Werkstatt. Die Bilder, die ich zur Verfügung habe, die bilde ich dann. Jetzt soll man diese Küche, Werkstatt nicht unterschätzen. Ich hatte heute Morgen einen Traum. Ich wachte auf mit einem Bild, ich hatte geträumt, dass da in einer Schulklasse drei Schüler einen Gleitschirm gemeinsam aufziehen. Das ist, normalerweise macht man das alleine, ja, man zieht und dann kommt der Wind von vorne und dann geht die Kappe langsam hoch. Und das waren drei Schüler, einer stand in der Mitte und die anderen beiden hatten an den Enden die Leinen. Und ich dachte, Mensch, das ist eine gute Idee. Die hätte auch gern gehabt, weil da lernt man Teamwork bei sowas, ja, die müssen ganz koordiniert arbeiten. Die Idee hätte auch gern gehabt. Und dann wachte ich auf, ja, und merkte, also die Seele hat noch Vorräte, wo das Bewusstsein normalerweise gar nicht drankommt. Deswegen ist der Bildervorrat oder der Bilderhaushalt umfangreicher als das, was im gewöhnlichen Bewusstsein auftaucht. Gleichwohl ist es jedenfalls in der Startphase der Imagination, ich trage ein Bild an die Welt heran. Es gibt da auch eine interessante Darstellung von Rudolf Steiner, wo er beschreibt, wie der Wanderer zur chymischen Hochzeit, wie der einem Engel begegnet, der mit lauter Augen auf den Flügeln hat. Und da macht Rudolf Steiner eine Ausführung und schildert, ja, bei der Imagination bekleidet der, der die Imagination hat, das Wesen mit seinen Bildern. Und dieses Wort bekleidet, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Beschreibung, aber auch treffende Beschreibung. Als ich vorhin eingangs vom Engel erzählte, dem man wissen möchte, wie der aussieht, das ist solch ein Bekleiden. Ja? Man hat einen Kleidervorrat im Schrank und es kann sein, dass alle Kleider, die da drin sind, nicht stehen. Da muss man halt neue nähen, ja? Und sehen, dass die besser passen. Und den Vorrat erweitern und eben merken, dass die Eindrücke, die Kleider, die man dem entgegenträgt, das nicht ganz wiedergeben. Und diese Wachheit ist möglich. Diese Wachheit, dass man merkt, es stimmt noch nicht ganz, die ist möglich. Denn die Imaginationen sind in meiner Sicht, jetzt bin ich wieder bei dem Pickel, in meiner Sicht weniger, ist weniger eine Erkenntnisform als ein Erkenntnismittel. Also wir benutzen Bilder, um uns der Eindrücke, die in der Seele auftauchen wollen, bewusst zu bleiben. Die Geisterfahrung hat ja etwas Huschendes zunächst, etwas Zartes, gar nicht irgendwie gewaltvoll ist. Also es gibt wohl auch Situationen, wo man völlig erschreckt ist, aber darauf blicke ich jetzt nicht, sondern gerade auf diese Alltagssituationen, wo man im Hintergrund des Bewusstseins einen Eindruck hat und wenn man den nicht gleich fasst, dann ist es wie nach dem Aufwachen und man wird erschreckt. Der Traum ist weg. Also die Haltung ist da ganz ähnlich. Dieser Eindruck, diese Stimmung, die muss man sich in Bilder fassen und da weiß man, dass man sie selber gemacht hat, deswegen glaubt man an die Bilder auch nicht. Aber man merkt, diese Bilder sind eine Hilfe, damit man weiß, was man im Bewusstsein hat. Also ich sehe, will ich damit sagen, die Imagination mehr als Werkzeug, um das, was durch Inspiration ins Bewusstsein eintritt, nicht gleich zu verlieren. Gleichwohl hat diese Welt der Imagination eigene Gesetze. Ich möchte auch da eine kleine Begebenheit schildern. Als mein Sohn 18 war, haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir zusammen nach Lappland in die Einöde und gucken mal, ob wir da überleben. Und sind also nach Lappland gefahren in die Einöde und hatten nach etwa 8 Tagen nichts mehr zu essen. Also das Überleben wurde tatsächlich kritisch. Wir haben also dann nach Fischen gefischt, auch ein bisschen was gefunden, aber das hat nicht so richtig gereicht. Kurz, wir mussten abbrechen, umkehren und sehen, dass wir irgendwo einen Laden finden, wo wir wieder ordentlich essen konnten. Und dann gab es eine Situation, er war noch im Bett, wir hatten ein Hotel, ich war wieder in der Zivilisation und ich dachte so, ich muss noch einen Rucksack holen, jetzt möchte ich mich mal dieser Welt hier auch richtig aussetzen. Ja, Lappland wird ja mal gesagt, elementarische Wesen und so weiter. Setze mich also da dann auf so einem Tunturi, also auf so einem runden Hügel, auf einen Stein und harrte der Dinge, die da kommen sollten, war eigentlich in ganz wohlgemuter Stimmung und merkte dann hinter mir, jetzt wieder bildhaft gesprochen, ich schilder das gleich, warum ich das so schildere, hinter mir bauten sich Riesen auf und die sagten zu mir, da haben wir endlich so einen von diesen Murksern. Und ich wusste auch genau, was der meint mit Murksern. Er meinte damit einen, der ihre Welt verdirbt, weil ich bin von Hause aus EDV-Mann bei uns, also Programmierer und bin sozusagen in der Welt zu Hause, die für solche Naturwesen naturzerstörerisch wirkt. Und merkte auch, die wollten mir jetzt ans Leder, also die Prügelei war angesagt. Und ich war mir aber sicher, ich hatte deutlichen Platzvorteil. Im Gegensatz zu ihnen hatte ich einen physischen Leib. Und an denen, das wusste ich, konnten die nicht ran. Also richtig Prügel beziehen, das war nicht drin. Dann habe ich gesagt, immer sagte, ich erkläre euch jetzt mal, warum das so ist. Habe ihnen dann versucht, in meinen Gedanken zu erzählen, ja, was Zivilisation ist und dass natürlich das ein Problem ist, dass das auf deren Kosten geht, aber das kann nur Durchgangszustand sein und so weiter. Und dann löste sich das, nicht gerade in Minna, aber es löste sich auf. Ich würde jetzt gerne ein bisschen schildern, wie das geht, wenn man sich mit Riesen unterhält. Also, dass das Riesen waren, die habe ich groß gemacht. Ja? Das waren jetzt nicht Zwerge, sondern das war bedrohlich. Und deswegen nahmen die gleich an Größe zu. Die Riesenhaftigkeit ist sozusagen mein Anteil an dem Bild. Aber diese ganze Geschichte mit den Murksern, an dem Wort Murkser merkte ich, die hatten kein passendes Wort, aber sie mussten meine Sprache benutzen. Ja, und wie kann man sich das vorstellen? Also das geht dann so, dass man in ein Bewusstsein kommt, wie kann ich Ihnen das schildern? Diejenigen, die Musik machen und improvisieren, bei denen vermute ich, die kennen diese Verfassung. Das heißt, man ist richtig aktuell, man hört, was gespielt wird. Also ich meine jetzt nicht allein improvisieren, sondern zusammen improvisieren. Man hört, was gespielt wird und fügt sich dann ein und spielt mit. Ja? Und so ist das, in so einer Verfassung ist man da auch. Man macht sich einerseits leer und leiht den Wesen den eigenen Mund. Ja, man spricht, aber für die. Und das sind nicht nur Elementarwesen. Nach meinem Eindruck geht das Verfahren mit Toten ähnlich. Man leiht ihnen den Mund, man spricht und hört zu, was man da spricht. Kleine Fußnote. Sie kennen vielleicht diese Familienstellung von Hellinger. Ich habe mal für die Wochenschrift gearbeitet und dann habe ich denen angeboten, also ich gehe mal zu so einer Familienstellung hin und mache da mal mit und dann schreibe ich da einen Artikel. Bin also dann da hingegangen und musste da einen ertrunkenen Onkel spielen von einem Bettnässer. Und die Mutter war da und die hatte ein Kind, das war Bettnässer. Das Kind war nicht da, wurde aber von einem Vertreten da. Also man stellt da, für die, die es nicht kennen, man stellt Leute auf, die bestimmte Familienfunktionen übernehmen und die dann untereinander handeln. Und ich musste also diesen ertrunkenen Onkel übernehmen und merkte dann, dass ich sozusagen wie zwei Bewusstsein hatte. Also ich konnte mich beobachten und ich merkte, ja, der Junge, den lasse ich aber gar nicht, den muss ich behüten. Und dann sagte die Aufstellungsleiterin, du lässt den Jungen jetzt los. Und mein normales Bewusstsein sagt, natürlich, sie hat ja recht. Aber ich merkte, ich lasse den Jungen überhaupt nicht los. Ja? Und habe also sozusagen diese Rolle richtig gespielt und gemerkt, man kann da richtig in sowas einsteigen. Und das nimmt einen auch richtig mit. Ja? Also merkt auch, mir macht das jetzt auch Spaß, diesen Jungen da zu behalten. Ja? Und die Aufstellung sagt, nein, du lässt diesen Jungen los. Und dann dachte ich mit dem anderen Bewusstsein, komm, jetzt wird es langsam peinlich, also jetzt lasse ich mal los. Und ich habe das dann nicht weiter verfolgt, ob es dem Jungen nachher tatsächlich besser gegangen ist. Will nur sagen, man kann auch bei diesen Aufstellungen in so ein Bewusstsein kommen, wo man merkt, man ist gleichzeitig man selbst und es gibt auch noch was anderes, was in einem handelt. Vermutlich ist das sogar nicht so ungewöhnlich, nur meistens fehlt das Bewusstsein, dass das beobachtet. Ja? Weil wir oft sagen, oh, das habe ich aber nicht gewollt. Also auch da jetzt eine Situation, Sie unterhalten sich mit jemandem und merken, lassen beiläufig eine Bemerkung fallen und merken, total verletzt. Ich wollte den überhaupt nicht treffen, aber er ist total verletzt. Ja, alle Beschwichtigungsversuche aussichtslos waren Volltreffer. Wie kommt das? Ja? Also da merkt man dann, offenbar benutzt der andere mich, um sich was klarzumachen. Und weil das stimmt, was ich sage, ist es so verletzend. Aber eigentlich redet er mit sich selbst. Und da er das aber nicht wahrhaben will, dass das auch noch stimmt, kriege ich das ab. Also ich will damit hinweisen auf Situationen, wo man im Bewusstsein oft gar nicht merkt, dass man nicht nur man selbst ist, sondern mitunter eine ganze Wesensversammlung. Ja, also bei psychisch Gestörten ist das deutlich, aber wann sind wir schon normal? Was uns auszeichnet, ist, dass wir irgendwie noch einigermaßen innerhalb der Bahnen bleiben dabei. Und die Herausforderung ist, das zu beobachten. Also das weist jetzt schon ein bisschen auf Intuition hin, ich komme da nachher wieder drauf zurück. Herausforderung ist, das zu beobachten. Wie geht das? Ja, wie Wie funktioniere ich da? So, ich komme jetzt wieder zurück auf mein begleitendes Bewusstsein. Also ich leihe den Wesen meinen Mund. Und das ist eine Herausforderung, dass man nicht das erzählt, was man schon immer sagen wollte. Ja? Deswegen anthroposophische Schulung geht erst nach der Schwelle richtig in Erkenntnis über. Vor der Schwelle heißt das, sich selber erstmal kennenlernen. Also wissen, was man so als Standard-Autopilot in sich hat, der dann losbabbelt, wenn man babbelt. Ja? Also dieser Aspekt, das muss man lernen, in die Hand zu kriegen. Und das geht besser mal schlechter, geht manchmal auch partiell. Dann weiß man, also auf dem Gebiet geht das ein bisschen, auf dem lasse ich das lieber ganz sein, da weiß ich, da kommt nur das, was ich schon immer sagen wollte. Also da ist Schulung angesagt, sich selber gut zu kennen, anthroposophisch formuliert, den eigenen Doppelgänger so zu kennen, dass er durchsichtig wird, also dass er nicht mehr sozusagen als Widerstand leben braucht. Das muss man gut kennen, aber dann kann man, ich habe jetzt so einen richtig unpassenden Computerausdruck dafür, da nennt man das Tracen, wenn ein Programm ein anderes kontrolliert. Also, dass ich, während ich handle, immer auch noch im Bewusstsein habe, bin ich noch in der Verfassung oder falle ich da raus? Die lernt man kennen und dann kann man aber im Sprechen sich zuhören und auch agieren. Also man hört da dann, was man sagt und kann darauf, wobei das nicht ausgesprochen, also nicht für Ohren zu hören sein muss, das kann innerlich gehen, kann darauf dann auch reagieren und dann ein Gespräch führen. Also von dieser Qualität war die Geschichte da in Lappland mit den Riesen. Ja, und der Murksa kam eben zustande, weil die ein Wort suchten, die redeten natürlich Deutsch in Lappland, weil sie meine Sprache benutzen mussten. Also genauer muss ich sagen, die gaben mir Sichten, die ich in Sprache formuliert habe. Das ist natürlich Deutsch, ich habe da nicht Finnisch gesprochen und schon gar nicht Lappländisch, Samisch. Also trotzdem wollten die in meinem Bewusstsein etwas ausdrücken, wo sie sozusagen die richtige Sicht nicht fanden und haben dann Murksa gesagt. Also mich Murksa sagen lassen, muss ich genauer sagen. Ja, und mir war aber in dem klar, sozusagen durchblickend, was die eigentlich meinten, nämlich, dass ich ihnen ihre Welt vermurkse, ja, also ihre Welt eigentlich kaputt mache. Ja, so viel vielleicht mal zur Imagination zunächst. Also Imagination als ein Verfahren, zarte geistige Eindrücke mit Bildern zu verdichten, damit sie dem Bewusstsein nicht entschwinden. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Inspiration. Da gibt es eine Zwischenbemerkung machen. Ich bin sehr dafür und möchte das bei Ihnen auch beliebt machen, für elastische Begriffe. Also nicht definitorische Begriffe, das ist genau das und nichts anderes, sondern elastische Begriffe, also die bei Null anfangen und bis ins Unendliche wachsen können. So ist das sehe ich bei der Imagination. Das Bild, die Vorstellung ist ziemlich null, ja, und die Imagination, die das Bild früherer Erdenleben vorstellt, ist schon weit größer null und sicher gibt es auch darüber noch was. Und so ist das auch bei der Inspiration. Da gibt es auch ein Alltagsmodell, an dem man, glaube ich, ganz viel entdecken kann. Wenn wir lesen, wie machen wir das? Also wir könnten jetzt in Austausch treten, aber ich tue Ihnen das ersparen, weil da ich ja weiß, wie das geht, ist es nicht fair, wenn ich so tue, als ich wüsste es nicht und ich mich wundere, ach, so geht das, ja. Wenn wir lesen, dann blicken wir zunächst ja mal auf die Buchstaben. Aber erst wenn einer fragt, sag mal, ist das eigentlich eine Serifenschrift, die du da liest? Serifen, was ist denn das? Ja, das ist diese Schrift, die unten an den Beinchen immer so Häkchen hat, die in Leserichtung sind, damit du leichter lesen kannst. Oder hast du eine serifenlose, eine Zierschrift? Ja, dann guckt man hin, haben die Buchstaben eigentlich da unten so Füßchen oder nicht? Normalerweise guckt man da nicht hin beim Lesen. Ja, man merkt, das interessiert einen auch gar nicht zum Lesen. Ja, man guckt ja, wenn man liest, auf den Text und nicht auf die Buchstaben. Ja, wobei auch das ist sehr vorläufig. Man guckt auch genauso wenig auf den Text, auf die Worte. Ja, weil wenn man gut liest, dann interessiert einen nicht, wenn man Sprache gut beherrscht und eine zweite auch, interessiert einen nicht, in welcher Sprache das geschrieben ist. Das merkt man da gar nicht, ja, wenn man Sprache wirklich gut kann. Das heißt, auch die Sprache, ja, auch die Worte spielen eigentlich keine Rolle, sondern man blickt, wenn man versteht, was man liest, immer auf den Sinn durch. Und das Spannende daran ist, man räumt das andere alles weg. Ja, man blickt an den Buchstaben vorbei, man blickt an den Worten vorbei, man blickt an der Sprache vorbei, man blickt auf den Sinn durch, wenn man versteht. Und diese Art des Wegräumens, die gilt auch für die Inspiration. Also zunächst muss da was sein, mit dem man sich richtig beschäftigt. Aber dann kommt die nächste Stufe, dass man sich nicht dafür damit beschäftigt, was man sich, womit man sich gerade beschäftigt hat, sondern man tritt einen Schritt zurück und kann sich fragen, ja, was meint das? Und jetzt nimmt man sich sozusagen ein Stück zurück mit dieser Frage, was meint das? Dass man sagt, ich lese jetzt das, was ich bisher gesehen habe, sage ich mal. Also nehmen wir als Beispiel Lesen im Buche der Natur, da gibt es ja diese Formulierung, oder auch Lesen im Buche des Lebens. Ich interessiere mich jetzt nicht mehr für die Details, für die botanischen Details einer Lichtung. Ja, auch nicht für die Licht- und Schattenverhältnisse, die da gerade spielen, sondern ich sehe einen Lichtstrahl fallen und frage mich, warum stehe ich jetzt an dieser Stelle und sehe diesen Lichtstrahl an diese Stelle fallen mit diesem Grün? Was meint das? Also ich versuche das, was mir als Oberfläche sich offenbart, als Schrift zu interpretieren oder als Symbol. Nehmen Sie irgendein Wort, was Ihnen da passend erscheint. Schrift und Symbol haben das Gemeinsame, dass sie nicht sich selbst meinen. Warum machen wir Rahmen um Bilder? Ja, Bilder werden gewöhnlich gerahmt. Nicht alle, aber diese hier sind gerahmt. Warum macht man Rahmen um Bilder? Das macht man doch, weil man sagen will, Achtung, hier kommt was, das es nicht warnt. Hier kommt was, das meint auch nicht sich selbst. Also das sind nicht die Schwärzungsgrade oder das Papier oder die Pappe oder die Pigmente, die da drin sind. Die sind nicht gemeint. Sondern Achtung, hier sollst du so hingucken, dass du da durchguckst. Dass du da guckst, was da dargestellt ist, wie man dann sagt, oder was sich da ausdrückt. Ja, bei moderner Kunst, gegenstandsloser Kunst, ist es mehr der Ausdruck, der sich da offenbart. Also der Rahmen weist darauf hin, Vorsicht, hier ist nicht mehr Wand, hier will etwas gelesen, gesehen, verstanden, sich beeindrucken lassen werden. Also Satz so, leider durcheinander. Also da will ich mich auf etwas einlassen, was nicht nur die Oberfläche selbst ist, sondern was auf etwas verweist. Und dieses auf etwas verweisen, das ist Grundfigur bei einer Sorte von Inspirationen, also bei dieser Art, wo man lesend der Welt, dem Leben gegenübertritt. Dem Leben lesend gegenübertreten geht auch auf diese Richtung, dass man sich fragt, zum Beispiel, warum fällt dieser ausgerechnet jetzt runter, dieser Kugelschreiber? Was will uns das sagen? Ja? Gibt es da jetzt etwas, was sagt, hallo, ich bin auch dabei? Ja? Also ist man bereit, das Ereignis nicht nur zu registrieren und zu sagen, da ist jetzt ein Kugelschreiber runtergefallen, sondern den Moment mitzunehmen und zu sagen, er ist jetzt runtergefallen und könnte das etwas meinen. Ich sage damit nicht, dass alles was meint. Ich sage aber, die Frage ist immer gut. Ja? Es gibt auch Sachen, die passieren einfach. Also wo ich jedenfalls den Eindruck habe, muss das jetzt sein? Also was soll das jetzt? Aber viel häufiger ist es so, dass man nicht genügend sich besonnen hat, was will sich da ausdrücken, mitunter auch, weil die eigene Fantasie beschränkt ist. Man kommt gar nicht auf die Idee, was das jetzt meinen könnte, weil der Küchenvorrat sozusagen beschränkt ist. Gleichwohl, wenn man lernt, die Alltagsereignisse als Sprache zu sehen, mein Eindruck ist, die ändern sich dann. Also der Engel merkt, okay, also der von mir Betreute, der achtet da drauf und der arbeitet damit, der richtet das ein. Also diese Führung im Alltag durch das Leben in Aufmerksamkeit auf kleine Nebensächlichkeiten, die kann eine Führung, eine Schulung, richtige Schulungsführung sein, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Gleichwohl, auch da gilt wieder Vorsicht Glatteis. Ja, also Norddeutschland sagt man Spökenkicken, also Aberglaube ist da nahe bei. Wieder die Herausforderung, bin ich sauber an der Stelle? Oder ist der Autopilot an? Ja, tue ich das, was ich schon immer gemacht habe? Auch dafür ein Beispiel. In Dornach zog ich eines Tages um oder wollte umziehen und wir suchten eine Wohnung. Und ich kam um eine Ecke, kam auf ein Haus zu, wo ich wusste, da ist die Wohnung, die da ausgeschrieben war. Und ich erlebte unmittelbar, in dieser Wohnung wirst du alt. Dachte ich, okay, ja, Fall ist klar. Kommen also dahin und versuchen das abzumachen. Wir haben die Wohnung nicht gekriegt. Ich war völlig perplex. Ich hatte doch dieses Bild, in dieser Wohnung wirst du alt. Ja, das Bild war richtig, nur das Du war falsch. Da war jemand gestorben. Ja, da war jemand alt geworden. Und weil ich die Wohnung haben wollte, dachte ich, ich wäre derjenige, der da alt geworden ist. Also ich will damit andeuten, die eigenen Wünsche sind gefährliche Halunken. Ja? Die können ein Bild ein ganz bisschen verdrehen. Es scheint es ganz bisschen, ja? Nur ein Wort war in dem Satz falsch. Aber es kommt das Gegenteil von dem raus, was tatsächlich zutrifft. Also auch da ist eigentlich Sauberkeit angesagt. Es gibt auch andere Formen von Inspiration. Gauss, Gustav Gauss, der hat ungeheuer viele mathematische Beweise entdeckt, also mathematische Sätze entdeckt und bewiesen. Und es ist überliefert, wie der das gemacht hat. Der war in Göttingen Mathematikprofessor. Der hat am Morgen sich intensiv mit einer Fragestellung, sagen wir mal ein Primzahlproblem, beschäftigt. Dann ist er essen gegangen. Nach dem Essen ist er auf dem Göttinger Stadtwall einmal herumgelaufen. Da braucht man ungefähr eine Dreiviertelstunde. Dann hat er sich an seinen Schreibtisch gesetzt und dann die Lösung hingeschrieben. Und das hat er so oft gemacht, dass man fast annehmen muss, fast jeden Tag. Er hat so viele wirklich originelle Sätze entdeckt und Beweise geschrieben. Also das ist auch eine Form von Inspiration, die jetzt nicht kapesisch abläuft. Also in Seele ganz Erwartung, friedsam ruhig sein, ja, in sich, sondern eher wie bei Strada, ja, sich Tatgedanken hingeben und dann kommt's. Aber ich schilder das, weil da auch ein Moment dabei ist. Er hat sich vormittags intensiv imprägniert, möchte ich sagen, mit dem Problem, hat das ganz losgelassen, ja, sozusagen leeres Bewusstsein für das Problem und dann nachmittags sich wieder hingesetzt und dann die Inspiration gehabt, wie man das macht. Und diese Stufen würde ich gerne mit Ihnen noch etwas ansehen. Wenn man Inspiration nicht nur, ich sag mal, erleiden will oder erhoffen will, sondern als Erkenntnismethode pflegen. Also wenn man beispielsweise die Stimmung des Raumes sich bewusst machen will, dann ist es sinnvoll, sich intensiv damit zu durchdringen, was man sozusagen sich zu Bewusstsein bringen kann von dem Raum. Dann aber das ganz loszulassen und in dieses, ich sag mal, improvisierende Bewusstsein zu treten. Also diese wache Geistesgegenwart, würde Rudolf Steiner vielleicht sagen. Und dann zu spüren, was ändert sich jetzt. Und dann kommt eine nächste Stufe. Diese zarten Änderungen, die da auftreten, die muss man jetzt, also ich meine, das ist zu stark gesagt, die verstärke ich dann mit Bildern. Also ich benutze Bilder, um den zarten Eindruck zu verdichten, korrigiere das Bild, stimmt das so, spüre nochmal, es ist wie so eine Art künstlerischer Prozess, immer wieder so ein, wie so eine Art Gespräch, um das Bild an das anzupassen, was der geistige Eindruck ist. Also, was ich ausdrücken will, ist, die Inspiration ist oft die Quelle von Bildern. Und die Bilder braucht man, damit man den Eindruck nicht verliert. Solange es eine sprachliche Inspiration ist, ist das nicht so schwer. Ja, wenn man das in Worte kriegt, ist das gut. Aber bei Stimmungen sind Worte oft wie modrige Brocken, die zerfallen im Mund, die halten das nicht. Da sind Bilder viel, viel näher dran, das zu beschreiben. Ja, jetzt kommen wir zu dem schwierigsten Kapitel, Intuition. Es gibt ein, also das ist jetzt noch mehr Versuchscharakter, was ich jetzt mache. Ja, also wenn Sie mir dafür die Plakette aberkennen, dann will ich wenigstens für die anderen zwei eine haben. Es gibt im Alltag eine Situation, von der ich den Eindruck habe, das ist die Erkenntnisstimmung von Intuition. Und die hat leider vermutlich jeder schon mal durchgemacht. Ihnen ist ein Name entfallen. Ja, und dann fängt man zu probieren, ja, Laute, vielleicht ist noch irgendeine Lautkombination da. Und es hat sich bewährt, dann einfach das mal fallen zu lassen und was ganz anderes zu denken. Und schwupp, plötzlich ist der Name da. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, der Moment, wo der Name auftaucht, ist begleitet von dem Erlebnis, das ist er. Da ist eine Sicherheit da, das ist er. Ja? Das diskutiert man mit sich auch nicht, sondern das ist ganz eindeutig. Und diese Qualität, das ist er. Also diese Erkenntnissicherheit, das ist die Grundverfassung der Intuition. Da gibt es keine Trennung von Erkennen und Erkennen Erkanntem oder von Ich und Du, sondern es ist völlig in der Erfahrung. Rudolf Steiner gibt ja da als erste Intuition in der Philosophie der Freiheit schon und auch später an, das eigene Ich. Das eigene Ich wird man sich selber nicht ableugnen. Also da war Augustinus einer der Vorreiter, der hat entdeckt, dass man an vielen zweifeln kann, sogar an allem eigentlich. Sogar an Gott könnte man zweifeln. Also die Skeptiker waren damals eine verbreitete philosophische Richtung und es gibt eine Auseinandersetzung, wo Augustinus einem fiktiven Skeptiker immer antwortet. Ja, aber es könnte doch sein, dass du dich täuscht, dass du dich irrst. Und dann sagt er dem, du kannst ja an allem recht haben. Aber, dass ich mich täusche, darüber kann ich mich nicht täuschen, das weiß ich genau. Ja, und da muss man sagen, Donnerwetter, Hut ab Augustinus. Ja, Bewusstsein, Seele damals schon. Das war nicht allgemein verbreitet, dieses Bewusstsein. Aber er konnte sich da hochringen, dass er die Möglichkeit hatte, sich in dem, was er tut, zu beobachten, sich in Erfahrung zu halten. Und dieses Wissen, das kann ich nicht leugnen, dass ich alles beleugnen kann. Aber das kann ich nicht leugnen. Ja? Diese Erfahrung, das ist eine Ich-Erfahrung. Also Küllewind hat ja mal gesagt, ich bin nicht. Macht er da so ein Gesicht? Wer ist nicht? Wer ist nicht? Also die Erfahrung, ich bin, ist von dieser Qualität, wenn man sich auf sie wirklich besinnt, dann ist dieses Besinnen selbst der Garant dafür, dass es stimmt. Also man könnte vielleicht sagen, dass ich bin, ist eine abstrakte Formulierung. Etwas mehr, aber auch sprachfremder, ist die Formulierung ich seine. Also ich nehme jetzt so ein richtig deutsches Tätigkeitswort, sein. Und wenn man das in Tätigkeit bringt, ist das seinen. Ja? Ich seine, damit will ich sagen, ich sorge dafür, indem ich mich auf mich besinne, dass ich für mich ganz sicher bin. Da gibt es keine Diskussion. Das kann für einen anderen unsicher sein. Das interessiert mich an der Stelle nicht. Ich kann für mich das ganz sicher realisieren, dass das so ist. Und damit ist ein Grundmotiv der Intuition charakterisiert. Jetzt wird das Eis dünn, auf das ich jetzt treten werde. Ich behaupte nämlich, dass Erfahrung, also die in diesem Sinne wach durchgemachte Erfahrung, immer Intuition ist. Wir nennen das normalerweise nicht so. Aber die Qualität, ich mache eine Erfahrung, die würde mich zum völlig Gestörten machen, wenn ich sie mache und gleichzeitig leugne, dass ich sie mache. Das kann nicht sein. Also das heißt, da ist Selbstbegegnung, und das Wort Begegnen ist da falsch, sondern Selbstinnesein. Ich weiß von mir, weil ich gerade das tue, nämlich von mir wissen. Da werden Sie sagen, naja gut, ist ja schön, aber das ist ziemlich philosophisch. Das ist nur der Start, philosophisch. Es ist die Haltung oder das Grundmodell, nach meinem bisherigen Eindruck, von jeder Intuition. Es gibt einen Deutschen ein sehr schönes Wort, das das sehr treffend charakterisiert. Das ist das kleine Wörtchen als. Ich als sowieso, ja? Ich als Ariman, um was Extremes zu nehmen. Eine Situation, die wir normalerweise nicht beobachten, weil unangenehm. Aber wenn man mal anfängt, im eigenen Haushalt ein bisschen aufzuräumen und zu merken, was denke eigentlich ich und was kommt einfach so? Ja? Und wenn das einfach so kommt, wer macht das denn da? Und jetzt versucht, sich damit dran zu hängen, oder wie soll ich das sagen, sich da einzufühlen, was da kommt, dann spielt dieses Wörtchen als eine große Rolle. Ich als dieses Wesen, das da jetzt gerade handelt. Und da entdeckt man, dass da wie eine Art, wie soll man es nennen, Identifikation, Wesensinnigkeit entsteht. Da ist kein Unterschied da, obwohl es doch verschieden ist. Tut mir leid, dass ich da in solchen Paradoxien reden muss, aber das geht an der Stelle, glaube ich, nicht anders, oder jedenfalls ist mir nicht anders möglich. Ich möchte Ihnen auch da ein Beispiel schildern, wo mir das aufgegangen ist. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Es ist nicht ganz naheliegend, oder es liegt so nahe, dass es weit weg ist. Naturgesetze. Wir sagen, es gibt Naturgesetze. Und Naturgesetze sagen, es ist morgen noch so wie heute. Also wir sind gewohnt, uns auf die Naturgesetze zu verlassen, vielmehr als auf menschliche Gesetze. Man sagt sogar eher, ja, die Naturgesetze, obwohl eigentlich aus der Juristerei der Begriff kommt, rückwärts der Juristerei jetzt sagt, und so müsst ihr eure Gesetze machen. Also es gibt wahrscheinlich kein passenderes Wort als Gesetz, vielleicht müsste man sagen Setzungen. Jedenfalls, Naturgesetze gelten, galten gestern, werden morgen gelten. Jetzt kann man sich mit diesen Naturgesetzen in der Form auseinandersetzen, dass man sagt, also es gibt offenbar irgendetwas, was für den Erhalt der Welt so sorgt, dass wir meinen, das sind Naturgesetze. Das ist immer so. Und kann dann versuchen, die eigenen Seelenfähigkeiten dem anzuähneln, will ich mal sagen. Und dann merkt man, diese Art von Dauersein oder von ewigem Sein, suchen Sie irgendwo, was besser passt, diese Art von Sein, das ist ein Wille. Da gibt es in der Welt einen Willen, der will, dass alles so bleibt, wie es ist, was die Gesetze betrifft. Also nicht die Vorgänge, die sind sozusagen ein paar Etagen höher. Sondern da gibt es einen tragenden Willen, der dafür sorgt, die Welt habe Bestand. Und jetzt kann man versuchen, sich über diese Art des Seins, ja, wie soll ich das sagen, überraschen zu lassen oder sich darüber zu verwundern oder erstmal zu staunen, dass es die Welt überhaupt gibt. Also handle jetzt als tiefer Melancholiker, ja, der fragt ja immer, wieso eigentlich? Also, dass die Welt Bestand hat, Das sind wir so gewohnt, dass wir es selbstverständlich finden. Aber wenn man mal versucht, das nicht selbstverständlich zu finden, sondern sich überlegt, wenn ich so wäre, dass ich die Welt erhalten müsste, wie wäre ich denn dann? Und da mal innere sozusagen Offenheit walten lässt, dann kann man entdecken, dass dieses Als plötzlich eine Rolle spielt. Ich als. Ja? Ich als dieses Wesen, das welterhaltend ist. Sofort klar, ich bin ein vernichtend unwichtig in der Sache. Aber diese Wesen haben etwas, das ich auch mit leben kann oder mit wollen kann, wäre die richtige Beschreibung. Ich kann lernen, wenn ich mich davon überraschen lasse, staunend dem gegenüberstehe, dass es überhaupt Sein gibt, überhaupt Bestand gibt. Ich kann eintauchen in diesen erhabenen, weltstabilisierenden Willen, der sich durch nichts erschüttern lässt, der immer für Sein in der Welt sorgt. Und wenn einem das gelingt, sich in so eine Verfassung zu bringen, dann merkt man natürlich die Riesendifferenz, ja, zwischen dem, was der eigene Wille gerade noch so auf die Waage bringt, und solchem Weltenwaltewillen. Also ich habe da gar nicht genügend starke Worte, um das beschreiben zu können. Und doch ist der Mensch vermöge seiner Intuition fähig, mehr und mehr darin aufzuwachen und auf diese Weise einen Erfahrungszugang zu gewinnen zu dem, was in der Geheimwissenschaft dann Throne genannt wird. Ja, also sehr hohe, überaus erhabene hierarchische Wesen, die aber deshalb dem Menschen so verborgen sind, weil sie viel näher sind, als man befürchtet. Also man kommt gewöhnlich gar nicht auf die Idee, das Sein in Frage zu stellen. Wenn das aber mal gelingt, dann kann man so einem Wollensrichtung folgen und merken, es gibt Wille in der Welt, der außerordentlich erhaben und tragend ist. Ja, ich würde gerne jetzt noch auf die sechste Erkenntnisstufe, also die fünfte ist Entsprechung Mikrokosmos, Makrokosmos, und die sechste Stufe Einleben in den Makrokosmos zu sprechen kommen. Sie haben an dem Beispiel, das ich gerade erwähnt habe, schon gemerkt, das geht ineinander über. Ja, auch das ist eine Form von Einleben in den Kosmos. Aber ich möchte das noch etwas konkretisieren und dafür auf eine Ansprache, die letzte Ansprache von Jürgen Smith, die letzte Silvesteransprache von Jürgen Smith kommen. Er sprach da über den mikrokosmischen und den makrokosmischen Christus. Ich erinnere nicht mehr, was er gesagt hat. Möglicherweise hat er das gesagt, was ich jetzt sage, und weiß das nur nicht. Aber für mich ist die Frage geblieben erstmal, was ist da gemeint? Mikrokosmischer Christus, makrokosmischer Christus. Und wenn man jetzt diese sechste Erkenntnisstufe nimmt, also Einleben in den Makrokosmos, dann kann man entdecken, dass der mikrokosmische Christus der Christus ist, der uns gewöhnlich nahesteht. Also gewöhnlich ist da kein schönes Wort. Also das ist der Christus, den ich, wenn ich Einkehr halte, in mir aufsuchen kann, in mir finden kann. Und der, wenn es zu einem inneren, wie soll ich das sagen, einem inneren Gespräch, inneren sich Begegnen da kommt, man sofort merkt, eingesagt. Der ist genötigt, in den Sarg meiner Seele zu steigen. Die ist sowas von erbärmlich, dass er all die Fähigkeiten, die ihm eigen sind, verlieren muss, um in diesem maroden Häuschen überhaupt zu erscheinen. Und da kann die Frage entstehen, wie muss die Seele denn werden, damit es die Glorie des Christus damit sie die Glorie des Christus in sich erleben kann. Also kann sich die Seele weiten, gibt es einen Wochenspruch, ja? Kann sich die Seele weiten so, dass sie diese makrokosmische Weite hat, dass sie eins wird mit dem makrokosmischen Christus, also dem Pancreator Mundi, ja, dem Erschaffer der Welt. Kann sie so groß werden, dass das gelingt? Und dann, wenn man diese Frage mal entdeckt hat, dann sieht man, dass Rudolf Steiner an vielen Stellen, ohne das so zu nennen, darauf eingeht. Der Seelenkalender beispielsweise macht diese Bewegung in die Weiten des Kosmos, in die Tiefen der eigenen Seele. Ja? Auch der Weg durch die Klassenstunden hat diese Qualität, die Weite der Hierarchien zu erreichen, beginnend in dem, ich sag mal, versagten Inneren, also in dem kleinen, engen Inneren. Also eben, kann ich die Seele weiten, kann ein Motiv werden, um auch diese höheren Erkenntnisstufen zu erreichen, die auch nach meinem Eindruck wieder nicht so weit weg sind, wie man, wie ich das beim ersten Lesen der Geheimwissenschaft den Eindruck hatte, sondern auch da gibt es wieder eine, sag mal, untere Stufe, die würde man vielleicht Empathie nennen. Bin ich in der Lage, mich einzuleben in anderes? Und damit würde ich eigentlich gerne meinen Prüfstand hier verlassen, mit der Hoffnung, dass Sie diese Erkenntnisstufen oder Erkenntnisbeschreibungen alltagswirksam machen können, weil wir sind nicht für den Himmel geboren, sondern den Himmel auf die Erde zu bringen. Guten Abend.